Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
die Journalistin Brigitte Fährle. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir sortieren zusammen die Themen des Tages und schauen auch ein bisschen zurück in die Woche. Da war am Donnerstagabend natürlich die Nachricht, Königin Elisabeth II. Ist tot. War das für Sie so ein Moment, an den sich dann später auch wirklich alle noch erinnern, wo Sie gerade waren?
Ich habe es früh morgens erst mitbekommen, wenn ich es richtig erinnere.
Okay.
Und für mich war es ganz merkwürdig, weil ich habe mich dabei ertappt, dass ich irgendwie wohl dachte, die Königin würde ewig leben. Also da sie mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und das geht ja offensichtlich sehr vielen so.
70 Jahre auf dem Thron.
Genau.
Wir schauen gleich nochmal intensiver nach London. Der neue König ist proklamiert. Außerdem sprechen wir über die CDU und die Frauenquote sowie über den Krieg in der Ukraine und die Folgen für Deutschland. Die Queen ist tot, es lebe der King. Charles III. Ist als neuer britischer König ausgerufen.
I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty, which have now passed to me.
Das hat er gerade nach der Ausrufung gesagt. Ich bin mir also zutiefst bewusst, wie groß das Erbe, die Pflichten und die Aufgaben sind, die mir weitergegeben wurden. Brigitte Fährle, das ist ja im Prinzip Hofberichterstattung. Zugespitzt, ich habe den Eindruck, das Vereinigte Königreich besteht nicht nur aus England, Nordirland, Wales und Schottland, sondern auch so ein bisschen aus Deutschland.
Also so würde ich das nicht sagen, weil das ist doch schon ein wirklich bedeutendes Ereignis für die ganze Welt. Also weil die Queen war ja nun nicht die Queen eines kleinen Inselstaates, sondern hat ein großes Weltreich bis zum Schluss regiert, auch wenn natürlich die Bedeutung von Großbritannien in der Welt geschrumpft ist während ihrer Amtszeit. Und dass sie gestorben ist, gut, es war absehbar, natürlich eine Frau in den 90ern, also jeder Mensch in den 90ern hat stirbt. Aber trotzdem ist es natürlich für die Stabilität, glaube ich, vor allen Dingen in Großbritannien schon ein bedeutendes Ereignis. Und das hat man ja jetzt gesehen an dem, wie Charles seine ersten Reden gehalten hat. Da hat er sehr, sehr stark die Kontinuität betont, die Verantwortung, die er hat. Und er hat, wenn man es mal salopp sagen will, im Grunde gesagt, es bleibt alles, wie es ist.
Da reden wir gleich drüber, aber vielleicht doch noch mal der Blick auf die mediale Begleitung. Nachrufe, na klar, Rückblicke, Analysen. Aber Sondersendungen gleich, ist das nicht mehr royaler Tamtam statt wirklicher Relevanz?
Also kann da eigentlich nur noch mal widersprechen. Ich sehe das anders, weil ich einfach die Bedeutung dieser Person schon, also nicht für mich. Für mich hat die Queen überhaupt keine Bedeutung gehabt, auch in meinem politischen Leben nicht. Aber wenn ich auf die Welt gucke und wenn ich auf Großbritannien gucke, dann sehe ich eben, dass es eine Bedeutung hatte. Und das muss man ja respektieren. Und dass das dann den Medien weltweit eine große Berichterstattung wert ist, daran kann ich jetzt erstmal nichts Schlechtes sehen, zumal die Themen, die uns im Moment hauptsächlich beschäftigen, ja sich sozusagen in Millimeterschritten weiter bewegen. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich gestern oder vorgestern was Wichtiges in den Medien hätte versäumen müssen.
Ja, weil das Wichtige im Hintergrund ist und sich, wie Sie sagen, so nur geringfügig verschiebt. Wir reden über Krieg, über Corona, Klimakrise.
Ja.
Das sind alles komplexe, komplizierte Probleme. Ist da dieser Blick auf die Monarchie so ein bisschen Flucht-Eskapismus?
Also in jedem Fall ist die Monarchie, jedenfalls die britische Monarchie, ist ja ein Hort der Stabilität. Im Grunde ist es so wie, naja, das billige Wort vom Fels in der Brandung, wenn man so will. Die Königin hat eben immer versucht, ihre Existenz nicht aus politischen Veränderungen zu definieren, sondern ihre Existenz ist aus dieser langen, langen, langen monarchischen Geschichte definiert. Und sie hat es geschafft, unangetastet zu bleiben in ihrer Autorität, trotz dieser krisenhaften Situation in der Welt heute, aber auch während ihrer ganzen Amtszeit. Also es ist gestern ja auch häufig gesagt worden, natürlich hat Deutschland ihr auch einiges zu verdanken, weil sie es geschafft hat, nach dem Krieg die Versöhnung zwischen diesen beiden Ländern zu demonstrieren und zu befördern.
Die Monarchie in Deutschland ist vorbei seit 1918, wie
ja,
wir
das
wissen.
Ist auch gut so.
Deutschland ist Republik, ist klar, aber dann der erste Mann, bislang ja nur Männer im Staat, der Bundespräsident, ja irgendwie präsidial, aber auch so ein bisschen nüchtern. Ist so ein Königshaus dann doch eine andere Projektionsfläche für Pomp, aber auch weit darüber hinaus?
Ja, auf jeden Fall. Bloß das ist ja nicht rückholbar. Also die Monarchie ist bei uns, ich sagte wirklich, Gott sei Dank vorbei. Und kein anderes Königshaus auf der Welt hat es geschafft, dieses Image in dieser Weise zu festigen und zu pflegen, wie die Queen das geschafft hat. Also überall gibt es mehr oder weniger Skandale, Ungereimtheiten, zum Teil kriminelle Situationen. Und das eben hat das britische Königshaus geschafft, von sich fernzuhalten. Natürlich auch, weil die Queen so lange regiert hat. Und das drumherum, wo diese Dinge ja auch alle vorgekommen sind, da wollten sie wahrscheinlich gerade drauf raus, die haben das einfach nicht wegdrücken können. Und das ist natürlich ihr großes Verdienst. Und was da jetzt passiert, ob Charles das schafft, das in dieser Stabilität weiterzuführen, das muss man erst mal gucken. Er scheint ja wild entschlossen zu sein.
Also klar, die Queen untadlich, wie sich Charles verhält, werden wir auch weiter beobachten. Und schon mal gespoilert sozusagen, nach der Proklamation folgt dann irgendwann die Krönung. Termin steht, soweit ich weiß, noch nicht fest. Die CDU hat sowohl unter den Mitgliedern als auch in den Parlamenten einen sehr unterdurchschnittlichen Frauenanteil. Und jetzt führt sie schrittweise eine Frauenquote ein. Brigitte Fährle, ist das schrittweise in die richtige Richtung?
Also aus meiner Sicht ja. Und zwar allein deswegen, weil sich gezeigt hat, dass alle Parteien und Organisationen, die keine Quote haben, auch unterdurchschnittlich viele Frauen in ihren Funktionen, in ihren Gremien und an ihren Spitzen haben. Insofern finde ich das gut, dass die CDU jetzt diesen Schritt hin zur Modernisierung macht. Ich war dann aber von der Art und Weise doch etwas irgendwie irritiert. Also die Argumente, die da ausgetauscht wurden auf dem Parteitag gestern, das kam ja vor wie vor 30, 35, 40 Jahren auf den CDU-Parteitagen. Also da hat sich eigentlich an dem Pro und Contra hat sich überhaupt gar nichts geändert, nur dass sich die Mehrheitsverhältnisse leicht verschoben haben. Und deswegen glaube ich auch, dass das noch nicht das Ende der Quotendebatte in der CDU ist.
Ist ja auch schwer. Das Ziel ist klar, der Weg ist weiter umstritten. Ich zitiere mal die konservative Neue Zürcher Zeitung, die das so auf den Punkt bringt. Auf bürgerliche Wähler dürfte die Einführung der Quote kaum anziehend wirken, denn nichts widerspricht Bürgerlichkeit mehr als eine Quote. Sie macht den Erfolg des Einzelnen unsichtbar. Sie schütteln so ein bisschen den Kopf.
Also klar, das Argument kenne ich auch. Das wird eben auch schon seit ewigen Zeiten gegen die Quote vorgebracht. Nur wenn man dann zurückfragt, wie wollen Sie es denn schaffen, dass Frauen stärkere Berücksichtigung finden in den Bereichen, wo es um gesellschaftliche Entscheidungen geht, die dann am Ende jeden betreffen. Dann haben nur diejenigen Parteien da was vorzuweisen, die eine Quote eingeführt haben. Ich glaube, die Quote ist ein Übergangsmodell, bis genügend Frauen an den Positionen sind, wo sie wirklich maßgeblich dann auch Einfluss nehmen. Und dann, glaube ich, braucht man auch keine Quote mehr. Schauen Sie sich die Grünen an. Die Bundestagsfraktion der Grünen ist mit 59,3% Frauen besetzt.
Braucht man bald eine Männerquote?
Da braucht man vielleicht sogar bald eine Männerquote. Aber die Partei hat das geschafft, weil sie die Quote hat. Wahrscheinlich kann sie jetzt abschaffen und mal sehen, was dann passiert. Also ob ich recht habe, dass sowas nicht zurückzudrehen ist oder ob das dann auch wieder abklingen kann.
Also die CDU ist noch nicht so weit auf dem Weg. Auf dem Parteitag in Hannover votierten, ich habe die Zahlen noch mal rausgesucht, 559 Delegierte für die Quote, allerdings 409 dagegen und 11 hatten gar keine Meinung, enthielten sich. Das ist schon eine Mehrheit, aber nicht so eindeutig. Spaltungspotenzial?
Also auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall kein Sieg für Friedrich Merz, wie es ja zum Teil auch kommentiert wurde, sondern er hat es gerade noch so hingebogen, dass er eine Mehrheit bekommen hat dafür. Aber ich glaube, die Überzeugung in der CDU, dass dieses Instrument sie weiterbringen kann hin zu einer modernen Gesellschaftspolitik, das ist noch lange nicht gegeben. Viele werden zugestimmt haben, weil sie Merz nicht schwächen wollten. Viele sind vielleicht überzeugt, wie auch immer. Aber die leichte Umkehrung dieser Mehrheitsverhältnisse hin zu einer Quote, die zeigt noch nicht, dass die CDU einen wirklichen Schritt in Richtung Modernisierung an dem Punkt gegangen ist.
Hören wir mal, was er gesagt hat und vor allen Dingen, wie er es gesagt hat.
Es geht jetzt um ein Signal nach draußen, dass wir dieses Thema ernst nehmen. Über 50% der Wählerinnen und Wähler sind in Deutschland Frauen. Wir haben keine einzige Landtagsfraktion, keine einzige Bundestagsfraktion, die diesem Anteil der Bevölkerung entspricht. Ist das unser Ernst, dass wir dieses Problem praktisch ausblenden und sagen, wir müssen hier nicht über eine Lösung reden?
So klingt der, ich sag mal, geläuterte Friedrich Merz, denn er hat selbst ja auch etwas für Irritationen vorher gesorgt, da er die Quote abschätzend mal kommentiert hatte, so nach dem Motto, wenn uns nichts Besseres einfällt.
Ja, es ist ja auch kritisiert worden, dass man sich in diesen Zeiten zu viel mit sich selbst beschäftigt. Also ich glaube, Friedrich Merz stand einfach unter erheblichem Druck der Frauenunion in der CDU, die ihm, also er brauchte ja einfach Unterstützung für seine Wahl und auch für seine Politik jetzt, für seine Oppositionspolitik. Und die Frauenunion ist schon mächtig in der CDU, selbst wenn die Frauen nicht so mächtig sind, aber die Organisation Frauenunion ist schon mächtig und die wird ihm erheblichen Druck gemacht haben. Und ich glaube, dass das das Ergebnis davon ist. Ob er innerlich wirklich davon überzeugt ist oder das vermag ich nicht zu sagen. Ich würde eher denken, nein.
Es gibt eine neu geschaffene Position, dem Posten stellvertretender Generalsekretärin. Das ist Christina Stump. Interessanterweise, die wollte eigentlich auf die Frauenquote verzichten.
Ja, und hat sich dann auch umentschieden und hat auch die Quote dann auch vertreten. Also allein die Tatsache, dass man ein neues Amt schaffen musste, damit eine Frau an der Spitze sichtbar wird, das zeigt doch schon, dass man im Grunde keine innere Überzeugung hat, dass Frauen solche Spitzenämter wie Generalsekretärin genauso gut können wie Männer. Wenn man Mario Chaya zugehört hat, könnte man sich auch fragen, ist das wirklich der richtige Generalsekretär? Also er hat eine sehr verhaltene, sehr sachliche, im Tonfall sehr moderate Rede gehalten und gemeinhin sagt man ja, Generalsekretäre müssen auch angreifen. Also ich will damit sagen, auch nicht jeder Spitzenposten, der von einem Mann besetzt ist, ist gut besetzt.
2029 soll diese Quotenregelung bei der CDU auslaufen. Mhm. Glauben Sie an die volle Gleichberechtigung bis dahin?
Nein, ich glaube, das ist zu kurz, der Zeitraum. Also da liegen einfach zu wenig Wahlen dazwischen. Und es stimmt ja auch, dass es in manchen Landesverbänden oder Kreisverbänden auch zu wenig Frauen gibt, die sich bewerben und die antreten wollen. Also da ist ja sehr viel Hintergrundarbeit auch nötig, diese Frauen zu unterstützen, auch neue Formen der politischen Arbeit zu finden, die es Frauen eher erleichtert, auch teilzunehmen, also vielleicht auch mehr digitale Veranstaltungen zu machen, nicht mehr diese Präsenz und diese stundenlangen Sitzungen. Da haben ja die jungen Frauen auch recht gehabt, die da gestern argumentiert haben, die Quote hilft mir nicht, wenn keiner mein Kind von der Kita abholt. Das ist ja ein richtiges Argument. Aber die Quote hilft vielleicht, dass Frauen Politik machen, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich so verändert, dass das zusammengeht, dass das Kinder abholen und das Politik machen zusammengeht. Also der Zeitpunkt ist zu kurz, aber das war wahrscheinlich so ein Kompromiss, die einzige Möglichkeit, um die Quote überhaupt durchzukriegen.
Sagt die Journalistin Brigitte Fährle. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich natürlich auch bei uns aus. Ich nenne nur Gasstopp, Preisanstieg, Inflation, Unterbrechung von Lieferketten oder auch drohende Insolvenzen. Um die Folgen abzufedern, da schnürt die Bundesregierung Entlastungspakete. Brigitte Fährle, das dritte ist jetzt abgegeben, aber noch nicht angekommen. Es wird nicht das letzte sein.
Wahrscheinlich nicht. Die Folgen sind ja noch nicht hundertprozentig absehbar, aber dass es besser werden wird, erwartet eigentlich niemand. Eher, dass es schlechter wird, also dass die Energieknappheit, die wir im Moment haben und die drastische Verteuerung, dass das eher noch zunimmt. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die Regierung da nochmal nachbessern muss. Insbesondere was die Unterstützung für so kleinere und mittlere Betriebe angeht, da ist einfach noch zu wenig passiert.
Blicken wir auf die bisherigen Entlastungspakete. Da war was für Rentner drin, was für Studenten. Nee, das ist jetzt geplant mit dem dritten tatsächlich. Genau. Vorher was für notleidende Gasversorger, was für den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch für den motorisierten Individualverkehr. Alles umstritten, alles kostet. Hat die Regierung eigentlich im Blick, das Geld einigermaßen gerecht zu verteilen?
Also mein Eindruck ist, dass die Regierung im Moment den Problemen hinterherläuft. Also sie hat immer denen als erstes gegeben, wo die Probleme am offensichtlichsten wurden oder man könnte auch sagen, die am lautesten gerufen haben. Und naturgemäß die sozial Schwachen und meinetwegen Studierende oder auch Rentner, die nicht so viel Geld haben, die haben nicht so eine tolle Lobby und haben keinen Zugang zum Kanzleramt, so wie meinetwegen die großen Energieversorger. Also von daher glaube ich, da hat es schon am Anfang so eine Schieflage gegeben. Und das hat ja die Regierung jetzt versucht, mit diesem dritten Entlastungspaket auszugleichen. Ob das reichen wird, das ist eine ganz andere Frage. Auch daran kann man ja sehr, sehr viel kritisieren. Also unter anderem, ich will nur einen Punkt nennen, dieses Gießkannenprinzip, mit dem jetzt diese 300 Euro für Rentner und die 200 Euro für Studierende ausgeschüttet wird. Das wird natürlich dem im Moment, glaube ich, sehr geschärften Gerechtigkeitsgefühl in der Gesellschaft nicht wirklich gerecht.
Es gibt ja dieses berühmte Fahren auf Sicht, was man vernünftigerweise machen muss, wenn die Situation nicht klar ist und auch nicht klar ist, wohin entwickelt sie sich eigentlich. Aber nehmen wir das Beispiel Gasumlage. Da gibt es ja doch offenkundig handwerkliche Fehler. Es gibt Mitnahmeeffekte. Jüngst jetzt gerade VNG ist defizitär, aber ist, das muss man wissen, die Tochter von NBW, ein Konzern, der richtig dickes Plus macht. Das stimmt's nicht, oder?
Nein, das stimmt's nicht. Und da haben sich die, also es mag ja sein, dass Robert Habeck das nicht in dem Sinne hundertprozentig überblickt hat, aber dafür hat er ja ein großes Ministerium mit qualifizierten Leuten, die ihr Leben lang nichts anderes machen als Energiepolitik. Und dass da niemand gewesen ist, der dieses Problem gesehen hätte, dass wenn man Tochterunternehmen, die denen es schlecht geht, stützt, die gleichzeitig aber an einem Mutterkonzern dranhängen, dem es sehr gut geht, das wussten bestimmt sehr, sehr, sehr viele. Und wenn sie es nicht gewusst haben, dann hätte es Fachleute gegeben von außen, die ihnen das gesagt hätten. Und das versteht kein Mensch. Also wenn sie auf die Straße gehen, ich habe darüber vielen in der letzten Woche mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn gesprochen, das versteht einfach kein Mensch. Das kann einem auch niemand erklären. Und das hat, glaube ich, dem Image im Moment der Krisenpolitik, die die Regierung macht, sehr, sehr geschadet.
Und wir beobachten, dass einige wirklich dicke Profite machen. Ja. Das könnte auch populistisch sein, wenn man auf die Straße geht und fragt, was halten Sie von einer Übergewinnsteuer? Dann kriegt man wahrscheinlich eine große Mehrheit, die sagen, ja, ist prima. Was halten Sie von einer Übergewinnsteuer?
Ja, ich finde das, also wenn es das einzige Instrument ist, um diese Gewinne, die da im Moment gemacht werden, ja auch von Energieunternehmen, die in den Erneuerbaren investiert haben. Also der Strom aus der Windkraft ist einfach preiswerter als der Strom, der im Moment mit Gas erzeugt wird. Und deswegen, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, das abzuschöpfen, ich bin da keine totale Fachfrau, aber wenn es so ist, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, dann bin ich dafür, dass diese Übergewinnsteuer eingeführt wird. Wir wären ja nicht das erste und einzige Land, das das tun würde.
Treten wir mal einen Schritt zurück und beobachten diese Debatte von etwas weiter weg. Wir erleben Politik, Politiker und Politikerinnen, die schwimmen und überlegen, Stichwort Wasser. Dann gibt es sowas wie praktische Tipps, Waschlappen benutzen, duschen, weniger duschen und so weiter. Ist das eine Form von Politik, die wir brauchen?
Also ich gehöre zu denen das nichts ausmacht, wenn ein Politiker oder eine Politikerin mir sagt, man kann auch morgens statt 10 Minuten zu duschen nur 5 Minuten duschen.
Aber das ist doch ein bisschen trivial und aus meiner Sicht ein bisschen übergriffig.
Ich finde das nicht. Und zwar deswegen, weil dieses Energieproblem ist ja entstanden durch den Krieg gegen die Ukraine. Und wir als Bürgerinnen und Bürger sind ja total hilflos. Man kann in diesem Krieg nichts machen. Man kann dabei nichts Gutes tun. Was wir aber tun können, ist, die Folgeprobleme dieses Krieges so mitzugestalten, dass sie für uns beherrschbar sind. Und dazu gehört zum Beispiel einfach, dass man Energie einspart. Und deswegen ist das nicht eine Bevormundung der Bürger aus meiner Sicht, sondern es sind sinnvolle Ratschläge, um Bürgern zu sagen, schaut her, da könnt ihr mithelfen, da könnt ihr etwas tun, dass wir nicht unter diesen massiven Druck von Putin kommen, der versucht, unsere Gesellschaft zu spalten in dieser Energiefrage. Und deswegen, das kann ich absolut, also das, ich fühle mich da keineswegs bevormundet, im Gegenteil. Ich hätte gerne eigentlich noch mehr Ratschläge, wie man dem Problem beikommen kann.
Es läuft momentan eine Offensive der ukrainischen Truppen gegen die russischen Invasoren im Nordosten des Landes. Brigitte Ferle, wie intensiv verfolgen Sie das Kriegsgeschehen?
Also ich verfolge das nachrichtlich absolut intensiv. Ich recherchiere da nicht selber dazu, aber alles, was man so über die gängigen Medien, auch über Twitter bekommen kann, das verfolge ich schon sehr intensiv und natürlich auch diese Offensive der Ukraine im Moment.
Dann holen wir unsere Expertise dazu von Peter Sawicki, der aus unserem Korrespondentenplatz in Warschau die Lage verfolgt. Peter, Angaben von Kriegsparteien sind schwer zu überprüfen. Was ist also momentan bestätigt, was ist wahrscheinlich, was aber auch nur Spekulation?
Fangen wir mal mit dem ersten an. Bestätigt ist von der ukrainischen Regionalverwaltung in der Region Kharkiv, dass beispielsweise die Stadt Kupiansk zurückerobert worden sei. Das ist ein ganz wichtiger Knotenpunkt für die Truppenversorgung beispielsweise Russlands in der Region Kharkiv, aber auch darüber hinaus gewesen. Seit heute früh, da gibt es auch Aufnahmen, die in sozialen Netzwerken, auch ukrainischen Medien kursieren, wie ukrainische Soldaten die ukrainische Fahne vor offiziellen Gebäuden hissen. Und wo sich auch die Anzeichen vermehren, dass es mittlerweile wohl dazu auch gekommen ist oder demnächst kommen wird, ist, dass die ukrainischen Truppen auch in die Stadt Izium vorrücken, möglicherweise schon vor Ort sind, etwas weiter südlich, auch in der Region Kharkiv. Und diese Stadt ist von vielleicht noch größerer Bedeutung für Russland gewesen. Kupiansk war sozusagen wichtig für die Versorgung unter anderem von Izium. Und das ist so eine Art Dreh- und Angelpunkt russischer Truppen mit Blick auf Operationen im Nordosten und auch teilweise Osten der Ukraine bisher gewesen. Von zentraler Bedeutung wäre es für Russland gewesen, um von dort etwa weitere Angriffe auf die Region Donetsk zu starten. Wir erinnern uns, das ist ja eines der erklärten politischen Ziele Russlands, Donetsk und damit die gesamte Donbass-Region zu kontrollieren. Ohne die Kontrolle von Izium ist das praktisch nicht mehr möglich. Und es mehren sich Angaben, Berichte, dass die russischen Soldaten weitgehend, also viele Tausend sollen sich da in Izium aufgehalten haben, dass die da offenbar fluchtartig Izium verlassen haben und dass die ukrainische Armee die Stadt möglicherweise bald offiziell auch kontrollieren wird. Und das ist im Prinzip eine Entwicklung, die man jetzt auch stündlich teilweise sicherlich verfolgen muss, weil die Lage seit einigen Stunden, seit dem vergangenen Abend spätestens sehr dynamisch ist.
Brigitte Ferle, wenn ich sowas höre, ich schwanke immer so ein bisschen zwischen Hoffen und Bangen und kann es tatsächlich selbst nicht einschätzen. Wie gehen Sie mit der Situation um?
Also einschätzen kann ich es auch nur so, wie man es eben aus den Medien, die man liest und sonst wie erfährt, macht. Ich beobachte bei mir selber, dass ich seitdem diese Offensive beschrieben wird, eine unglaubliche Erleichterung habe und auch so eine Hoffnung, dass es gelingt, dass es der Ukraine gelingt, Gebiete zurückzuerobern. Und dann hoffe ich gleichzeitig noch, dass es nicht daran scheitern wird, dass wir nicht genug Waffen geliefert haben. Ich finde, dieses Thema ist immer noch für mich so eins der ganz unbearbeiteten in diesem Krieg, den wir da auf europäischem Boden haben. Die Vorstellung, dass wir uns eines Tages eingestehen müssten, dass wir zu wenig getan haben, die finde ich schon am Anfang eines Gedankens absolut unerträglich.
Das ist mit Sicherheit auch Thema für Außenministerin Annalena Baerbock. Die ist heute zu einem Überraschungsbesuch in Kiew. Peter Sawicki, die Grüne ist zum zweiten Mal jetzt seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der ukrainischen Hauptstadt. Sendet sie das Signal ihrer Politik, der Ukraine beistehen, solange es nötig ist?
Das ist jedenfalls die Rhetorik, die Baerbock da versucht zu unterstreichen. Man kann sicherlich auch davon ausgehen, dass das ihre persönliche Haltung ist, wenngleich es bisher zumindest keine konkreten Aussagen darüber gab, welche Art und in welcher Qualität Waffenlieferungen weiter an die Ukraine geliefert werden würden. Es gab eine allgemeine Aussage, dass man eben im militärischen, im politischen, auch im finanziellen Bereich an der Seite der Ukraine bleibe. Ganz konkret ist heute ein Thema zum Beispiel die Minenräumung rund um Kiew zum Beispiel. Sicherlich auch ein wichtiges Thema, ohne Zweifel, auch im Alltag vieler Ukrainer in den Vororten von Kiew, die teilweise von Russland besetzt waren, da wurden ja ganze Häuser, ganze, ganze Straßenzüge vermint, Privathäuser mussten da erstmal entmint werden, bevor die Menschen da in ihre Häuser, zumindest die, die einigermaßen noch in Stand waren, zurückgekehrt waren. Also das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Gleichwohl bleibt das Thema Waffenlieferungen im Zusammenhang auch mit dieser Gegenoffensive ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Aspekt. Das hat so in etwa heute auch ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums formuliert. Und man kann davon ausgehen, dass Dmytro Kuleba, Annalena Baerbocks Amtskollege, dass er Ähnliches ihr heute mitteilen wird.
Vielen Dank, Peter Sawicki. Brigitte Fehrle, es gibt ja, wenn man die deutsche Politik Richtung Ukraine beobachtet, gerade in Bezug auf Annalena Baerbock, einen unglaublichen Hass. Auf Twitter ist das wörtlich und minütlich nachzulesen. Baerbock wird unterstellt, ihr sei die Ukraine näher eigentlich als Deutschland. Sie betreibe Vaterlandsverrat. Fassen Sie das noch?
Nein, also das fasse ich überhaupt nicht. Also sie ist Außenministerin und hat sich zu diesem im Moment größten außenpolitischen, jedenfalls akutesten außenpolitischen Konflikt, kann man gar nicht sagen. Also zu dieser Tragik, zu dieser Dramatik, die sich da in der Ukraine abspielt, die durch den russischen Angriffskrieg da gebeutelt sind. Also dazu äußert sie sich auf die absolut richtige Art und Weise. Und wenn man mal die Umfragen im Moment sich anschaut, wie die Deutschen sich zu diesem Krieg stehen, dann gibt es immer noch eine Mehrheit, die sagt, jawohl, wir müssen dieses Land unterstützen, auch wenn es für uns im Einzelfall vielleicht Nachteile hat. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr beruhigend und das freut mich auch. Gut, der Hass auf Twitter, man kann, also egal welcher Politiker aus welcher Richtung ist derzeit Hass auf Twitter ausgesetzt. Wenn ich im Moment Politikerin wäre, ich glaube, ich würde einfach Twitter ignorieren, weil es hat gar keinen Zweck. Und sie hat einen klaren Kompass den setzt sie auch unerschrocken um. Und deswegen, ja, meine Hochachtung eigentlich vor dieser Außenministerin.
Sagt die Journalistin Brigitte Fehrle. Deutschlandfunk Kultur. Die Journalistin Brigitte Fehrle ist mein Gast und wir hatten sie vor der Sendung gefragt zum Stichwort Darüber habe ich mich gefreut. Frau Fehrle, Sie sind Kundin bei der Genossenschaft Artefakt, haben Sie gesagt. Was ist das für eine Genossenschaft? Was verkaufen die denn?
Das ist eine Genossenschaft, die Olivenöl aus verschiedenen europäischen Ländern direkt von den Olivenbauern, von den Oliviers importiert und sie hier in Deutschland direkt an den Endverbraucher weitergibt. Und die unterstützen auch diese Olivenbauern bei der Rekultivierung ihrer Felder, bei der Umstellung auf Biobetrieb und so weiter.
Das ist ja zum einen schon mal was Gutes, aber es gibt noch eine weitere Olivenölkomponente. Diese Genossenschaft sammelt, wenn ich das richtig verstanden habe, Staatshilfen, von denen die einzelnen Mitglieder, ich vermute Sie auch, dann sagen, brauchen wir eigentlich gar nicht.
Diese Genossenschaft hat angesichts der Tatsache, dass diese Staatshilfen ja im Moment im Gießkannenprinzip verteilt werden, also an die Rentnerinnen und so weiter, haben sich darüber geärgert und haben gesagt, warum eigentlich sollen Menschen Geld bekommen, die es gar nicht brauchen, und haben eine Idee entwickelt der Umverteilung. Und das ist das, was mich gefreut hat diese Woche, weil ich dachte, es ist doch toll, wenn wir diesen handwerklichen Fehler der Regierung, also dieses Gießkannenprinzip, einfach als Bürgerinnen und Bürger sagen, wir lösen das unter uns und wir verteilen das um. Und diese Genossenschaft Artefakt sammelt im Moment Geld in so einer Crowdfunding-Kampagne, kauft damit Olivenöl bei ihren Oliviers in ganz Europa und verteilt und möchte das dann verteilen an junge Studierende, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, damit die Kontakt bekommen zu einem Produkt, was sie sich im Moment vielleicht angesichts ihrer finanziellen Situation noch nicht leisten können, und den Oliviers garantiert man damit einen höheren Absatz, ist also sozusagen eine Win-Win-Situation. Und das hat mich so als Bürgerinitiative, als bürgerliches Engagement, hat mich das total überzeugt und auch gefreut. Und ich dachte, genau so, wenn das viele machen und einfach ihr Geld weitergeben an eine Organisation ihrer Wahl oder an eine Person ihrer Wahl, dann haben wir doch diesen handwerklichen Fehler der Regierung einfach als Bürgerinnen und Bürger ausgeglichen.
Denn wir wissen, gutes Öl, gutes Speiseöl kostet auch leider gutes Geld. Jetzt ist mir der Status dieser Aktion noch nicht ganz klar. Studierende sollen das bekommen. Mhm. Haben Sie das schon? Gibt es schon erste Rückmeldungen?
Das hat ja gerade erst angefangen. Also die haben sich zum Ziel gesetzt, 20.000 Euro erstmal zu sammeln. Bislang, ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt auf der Website, inzwischen sind es 16.000 Euro, die sie gesammelt haben. So, und dann geht das erst weiter. Also die Idee ist erst ein paar Tage alt und trotzdem hat's offensichtlich gibt es viele, die sich davon angesprochen fühlen und auch das freut mich.
Vorhin zum Thema Duschen und Waschlappen haben wir drüber gesprochen. Der Staat macht viel, kann aber nicht alles und kann schon gar nicht alles besser. Braucht es also mehr Initiativen wie diese von Artefakt aus der Zivilgesellschaft?
Ja, immer. Ich finde, egal in welcher Situation wir gerade sind, wir können nicht vom Staat erwarten, dass er alle Probleme löst. Und wir können auch sehr viele Dinge selber lösen. In Nachbarschaftlichkeit, in Bürgerinitiativen, in Eigeninitiative, wie auch immer. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Und ich würde auch immer sagen, wir brauchen so viel Staat wie nötig, aber auch so wenig wie möglich. Und dazwischen ist ein ganz breiter Raum für Eigeninitiative. Und wenn wir den stärker füllen würden, glaube ich, das würde unsere Gesellschaft unheimlich bereichern.
Vielen Dank an die Journalistin Brigitte Fährle.
Dankeschön.